Sehr geehrter Herr Präsident Mattarella, verehrte Frau Mattarella, sehr geehrter Herr Bundespräsident, verehrte Frau Büdenbender, sehr geehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Präsident des Verfassungsgerichts, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße die Mitglieder des Diplomatischen Korps, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, die Mitglieder der Bundesregierung, der Landesregierungen und der Länderparlamente, den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich bei dieser Gelegenheit herzlich für ihre stets treue und zuverlässige Unterstützung danke. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt unseren Partnerorganisationen im In- und Ausland. Ich begrüße Sie alle hier im Plenarsaal und auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen an Sie alle und Dank, dass Sie heute mit uns diese Gedenkveranstaltung wahrnehmen. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Das ist Anlass für einen Rückblick, aber auch für einen Ausblick. 1945 lag Deutschland zu weiten Teilen in Trümmern, auch moralisch. Der Zweite Weltkrieg war kein normaler Krieg, falls es so etwas überhaupt gibt. Er war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg mit 60 bis 70 Millionen Toten und in dessen Verlauf Millionen Menschen, die keine Kriegsteilnehmer waren, fabrikmäßig vernichtet wurden. So schien es im Mai 1945 schwer vorstellbar, dass Deutschland nach dieser Niederlage eine Zukunft haben könnte. 1955, nur 10 Jahre später, fand in Messina auf Sizilien eine Konferenz statt, die auf der Basis der schon bestehenden Montanunion den Weg zu einer europäischen Gemeinschaft freimachte, aus der die heutige Europäische Union entstanden ist. Es ist nicht zufällig, dass dieser Ort in Italien liegt. Italien, das von Anfang an einer der Motoren der europäischen Einigung und ein enger deutscher Partner war. Und dass der italienische Staatspräsident heute unter uns ist, unterstreicht das sehr, sehr eindrucksvoll. Italien und unsere anderen westlichen Nachbarn waren bereit, mit Deutschland, in diesem Fall mit Westdeutschland, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Leider sollte es noch 35 Jahre dauern, bis die Menschen in der ehemaligen DDR sich in diesen Verbund europäischer Demokratien einbringen konnten. Weitere 20 Jahre später, 1975, war der Kalte Krieg zwischen Ost und West zumindest eingehegt. Mit der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vereinbarten die Teilnehmerstaaten, und zwar alle, auch die damalige Sowjetunion und das damalige Jugoslawien, einen klaren Gewaltverzicht. Konflikte zwischen West und Ost gab es natürlich weiterhin, aber ein Krieg in Europa schien ein für alle Mal undenkbar geworden zu sein. 1995, wieder 20 Jahre später, war die Sowjetunion zerfallen. Dies gab den Weg für die bislang neutralen Staaten Österreich, Schweden, Finnland in die Europäische Gemeinschaft frei. Die mittelosteuropäischen Staaten signalisierten ebenfalls den Wunsch, der Europäischen Union beizutreten, was dann knapp 10 Jahre später auch geschah. Aber es gab im Zusammenhang mit der Auflösung Jugoslawiens auch wieder Krieg in Europa. Und das Jahr 1995 ist bedauerlicherweise auch fest mit dem Massaker von Srebrenica verbunden. Und heute, 2025, sind wir im 4. Jahr des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dachten wir in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, es ginge nur noch darum, die menschlichen, politischen, wirtschaftlichen Schäden des Krieges zu beseitigen und durch einen Aussöhnungsprozess zu flankieren, stehen wir jetzt fassungslos vor der nackten Aggression und den großen Zerstörungen. Auch die Auseinandersetzung im Nahen Osten mit ihren vielen zivilen Opfern von Überfall, Geiselnahme, Bombardement können uns heute nicht unberührt lassen. 1945 hatten wir wenig Hoffnung, 1955 sehr viel. 1975 waren wir beruhigt, dass die politischen Spannungen nicht eskalieren. Und 1995 mussten wir lernen, dass die Erwartungen des Verschwindens der Konflikte und damit das Ende der Geschichte die Realität nicht abbildete. Wo stehen wir nun 2025? Hat es einen Sinn, der Opfer vergangener Kriege zu gedenken, wenn immer wieder neue Kriege Leid und Zerstörung verursachen? Unsere Antwort ist eindeutig. Gerade weil kriegerisches Denken und Handeln selbst auf dem europäischen Kontinent nicht überwunden sind, ist es wichtig, die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im Blick zu behalten. Die Gefallenen und Gestorbenen waren nicht anonyme Soldaten oder unbekannte Bombenopfer. Es waren konkrete Menschen mit einem Namen, einem Beruf, einer Familie und vor allem mit viel Hoffnungen für das eigene Leben. Hoffnungen, die der Krieg je zerstörte. Wir merken durch unsere tägliche Arbeit im Volksbund, dass diese Menschen auch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges in ihren Familien immer noch fehlen. Jährlich wird in unserer Online-Gräbersuche, mit der man Gefallene und Vermisste finden kann, über 100.000 Mal genutzt. Jetzt. Wir schulden es den Kriegsopfern, ihrer zu gedenken. Ein Krieg entsteht nicht über Nacht. Er wird vorbereitet. Er wird vorbereitet durch die Verbreitung von Hass und Hetze, durch die Herabwürdigung anderer, durch Einschränkungen der Freiheit im eigenen Land. Politisch hat der Zweite Weltkrieg bereits 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begonnen. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine ist durch die schrittweise Überführung Russlands in eine Diktatur vorbereitet worden. Diktatur und Krieg liegen eng beieinander. Im Umkehrschluss heißt das, Frieden und Demokratie gehören zusammen. Wo Krieg geführt wird, verschwindet die Demokratie. Und wo die Demokratie abgeschafft wird, wird die Tür für den Krieg geöffnet. Die Menschen, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren haben, als Soldaten, als Zivilisten, als Angehörige von Minderheiten, die in Konzentrationslagern ermordet wurden, sie alle mahnen uns, engagiert euch für den Frieden und erhaltet die Demokratie. Lasst euch nicht verhetzen. Seid solidarisch mit denen, die angegriffen und bedrängt werden, international und im eigenen Land. In einer Zeit der Krisen und Spaltungen in Europa ist es ein starkes Zeichen, dass heute Partnerorganisationen des Volksbundes aus 17 Ländern anwesend sind, darunter auch aus Italien. Unsere gemeinsame Arbeit in der Pflege der Gräber, in der historisch-politischen Bildung, in Gedenkveranstaltungen und im Engagement für Demokratie und Frieden macht deutlich, wie notwendig, wie wertvoll grenzüberschreitende Verständigung ist. Frieden ist eine gemeinsame Aufgabe. Und der Volkstrauertag erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht. Dass wir mit diesen Gedanken und diesem Engagement für Frieden und Freiheit nicht allein dastehen, zeigt auch die Anwesenheit von Ihnen, Herr Staatspräsident, heute bei uns. Und dafür danke ich Ihnen im Namen von uns allen aus ganzem Herzen.
Es ist ein kalter Tag in seinem heißen Herz und ein lautes Feuer zündet mal wieder den Himmel an. Und er rennt um sein Leben, schon sein junges Leben lang, hat den Krieg seiner Väter doch nie angefangen. Jetzt ist er weit weg, mit geheilten Wunden, seine kleinen Hände haben Frieden gefunden. Thank you.
Mein Name ist Isabella Sofia Vazza und ich komme aus Italien. Die Verbindung meiner Familie zum Volksbund reicht bis in die 50er Jahre zurück und begann mit meinem Großvater. Er hieß John, er war chinesischer Herkunft und wurde 1929 geboren. In den 50er Jahren kam er nach Spanien und lebte dort als Flüchtling, wo er an der Universität Medizin studierte. In diesen Jahren machte ihn sein Cousin auf eines der ersten internationalen Workcamps des Volksbundes aufmerksam. Bald darauf meldete er sich bei einem Workcamp an und verbrachte mehrere Sommer auf dem Soldatenfriedhof von Lacan in Frankreich. Mehr als 50 Jahre später entdeckte mein Bruder Nicola dieses Engagement seines Großvaters, da er sich leidenschaftlich für die Familiengeschichte interessiert und als Archäologe für Konfliktgeschichte arbeitet. Im Jahr 2015 nahm er dank unserer Mutter in Lacan teil. Seine Begeisterung inspirierte mich im folgenden Jahr auch an einer internationalen Jugendbegegnung teilzunehmen. Ich war 17 und ich erinnere mich noch lebhaft an die Aufregung am Abend vor der Abreise und die Vorfreude darauf, Menschen aus aller Welt zu treffen. Die Erfahrung übertraf meine Erwartungen. Während wir einige Tage auf der Kriegsgräberstätte entwickelten sich aus unserer gemeinsamen Arbeit dauerhafte Freundschaften, die mich bis heute begleiten. Gleichzeitig erlebten wir auch gemeinsame Momente des Gedenkens. Das Lesen der Biografien derer, die einst auf denselben Straßen gingen, auf denen wir standen und die nun in der Erde ruhen, hinterließ einen tiefen Eindruck bei uns. Als wir auf den Friedhofen standen, wurde uns bewusst, wie privilegiert wir sind, an einem Ort des Friedens zu leben und wie wichtig es ist, diesen Frieden zu schätzen und zu bewahren. Die ehrenamtliche Arbeit beim Volksbund war für mich über Jahre ein unschätzbares Geschenk. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, Freundschaften zu knüpfen, Empathie und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und aufmerksamer, sensibler und mitfühlender zu handeln.
Mi chiamo Matteo Ticciati e l'anno scorso ho partecipato alla Yellow Route del progetto Peace Line, un viaggio attraverso i Balcani occidentali volto allo studio della storia di una regione che pochi decenni fa è stata devastata dalla guerra.
Ascoltando i testimoni. Ich habe Augenzeugen des Völkermordes von Srebrenica zugehört, habe von den Grausamkeiten während der langen Belagerung Sarajevos erfahren und habe gemeinsam mit 30 jungen Europäern über die Herausforderungen bei der Schaffung gemeinsamer Erinnerungen und eines gemeinsamen Verständnisses der Vergangenheit diskutiert. Wir hörten Geschichten von Hass und Leid, aber auch von Dialog und Hoffnung. Und haben unsere eigenen nationalen oder familiären Geschichten von Konflikten und Widerstand miteinander geteilt. Ich habe mich nie so sehr als Europäer gefühlt als in diesem Moment. Als ich meinen Mitreisenden zuhörte, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, eine europäische Kultur des Gedenkens an die Schrecken zu pflegen, die unser Kontinent mit Blut getränkt haben. Ich habe auch gelernt, dass es möglich ist, Erinnerung in kollektiven Widerstand zu verwandeln, der heute notwendiger denn je ist, angesichts der Gräueltaten, welche in Kiew, Gaza und Khartoum begangen werden. Unsere Großeltern, die den nihilistischen Hass des Nazifaschismus und die brutale Unterdrückung durch den Stalinismus erlebt haben, haben uns gelehrt, welchen Preis Gleichgültigkeit hat. Wir haben über den tragischen Preis der Untätigkeit gelesen. Wir haben von den Überlebenden des Völkermordes gehört, was passiert, wenn Regierungen und Menschen schweigen. Ich bin stolz auf eine europäische Generation, die sich dafür einsetzt, die Erinnerungen früherer Generationen zu bewahren und diese in kollektiven Widerstand gegen die Schrecken unserer Gegenwart zu verwandeln. Denn Erinnern ist eine Verantwortung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, eine Fackel, die für immer brennen muss, eine Hoffnung gegen die Politiken des Nihilismus und des Hasses. Wenn wir die Opfer vergangener Konflikte gedenken und unsere europäischen Mitbürger den Frieden und die Rechte der Opfer von heute verteidigen, tun wir das in vielen verschiedenen Sprachen. Aber wir sagen alle dasselbe. Ich bin ein Europäer.
Auf meinen Begegnungen als Jugendleiterin durfte ich den für mich friedlichsten Ort der Welt kennenlernen, die deutsche Kriegsgräberstätte am Monte Cassino in Italien. Begleitet vom Duft der Pinienbäume steigt man Steintreppen hinauf und findet sich auf einem Hügel inmitten von 4000 Steinkreuzen wieder, die an über 20.000 dort ruhende Soldaten erinnern. Eingebettet in heilender Natur erinnert dieser Ort an das Leid der Vergangenheit. Mein Name ist Lea. Ich bin Psychologiestudentin der Universität der Bundeswehr in Hamburg und durfte den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 3 Jahre als ehrenamtliche Jugendleiterin in Italien begleiten. Während meiner Grundausbildung bin ich das erste Mal mit dem Volksbund in Berührung gekommen. Mir liegt diese Arbeit, gerade weil ich Soldatin bin, besonders am Herzen. Am Monte Cassino begegnen sich deutsche und polnische Jugendliche. Gemeinsam säubern sie Grabsteine und zeichnen die Namen der Kriegstoten nach. Namen von Soldaten, die im selben Alter wie sie waren. Dank vieler Feldpostbriefe öffneten sich neue Perspektiven auf den Soldaten als Mensch, der ganz andere Vorstellungen vom Leben hatte als seinen eigenen Tod. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Camp in Cassino. Dort begegneten wir einer Frau mit ihrer Mutter, die an diesem Tag das Grab ihres Vaters zum ersten und vermutlich wohl auch zum letzten Mal besuchte. Ein besonderer Moment, der Einmaligkeit und Endgültigkeit vereinte. Mitzuerleben, wie dankbar Angehörige für unser Engagement sind, hat mich bis heute geprägt und berührt. Dieses Ehrenamt mache ich nicht nur, weil ich Soldatin bin. Ich stehe hier heute auch als Mensch, dem mein Leben in Sicherheit und Frieden wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass dies ein Beitrag zur Friedensbildung ohne Waffen ist. Nichts ist so abstrakt wie ein Krieg, vor allem für junge Menschen. Die Hoffnung bleibt. Jugendliche, die ihre gemeinsame, aber konträre Geschichte aufgearbeitet haben, werden sich nicht eines Tages mit Waffen gegenüberstehen. Wenn wir gemeinsame Werte erarbeiten und Berührungspunkte schaffen, dann sind wir auf einem richtigen Weg.
Mein Name ist Dominik Lagoski. Ich wurde 1996 in einer mecklenburgischen Kleinstadt geboren. Trotz aller Umbrüche der Wendezeit durfte ich behütet aufwachsen. Dabei hat mich besonders mein Großvater geprägt. Er, Jahrgang 1944, hat den Krieg zwar selber nicht erlebt, aber durch die Weitergabe der Familienerzählung brachte er mir diese Zeit näher. Unser gemeinsames Interesse für Geschichte führte mich schließlich zu den internationalen Jugendbegegnungen des Volksbundes. Bei den Workcamps in vielen Ländern Europas habe ich nicht nur Kriegsgräberstätten gepflegt und vieles gelernt, sondern auch Freundschaften geschlossen. Für mich waren diese Begegnungen prägende Ereignisse. Am ehemaligen Schlachtfeld in Monte Cassino in Italien erinnern viele Länder ihre Kriegstoten. Es hat heute eine besondere Bedeutung, sowohl in Italien als auch in Polen und anderen beteiligten Nationen. Auch für mich ganz persönlich. Wenn ich heute als Jugend- Gruppenleiter in dieser friedlichen, schon erwähnten Landschaft stehe, wirkt all diese Gewalt und das Leid kaum vorstellbar. Und doch erinnern die zahlreichen Soldatenfriedhöfe bis heute: Krieg ist keine Lösung. Die endlosen Reihen an Grabsteinen mahnen uns zum Frieden. Wenn wir zusammen diese Anlagen pflegen, kommen Fragen wie: Warum musste er sterben? Was hat er getan? Was hätte ich selber in dieser Situation getan? Für mich ist es ein Erfolg, wenn die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern anfangen, genau diese Fragen zu stellen und damit allzu einfache Antworten hinterfragen. Von Cassino führte der Weg der Alliierten weiter nach Rom, das am 4. Juni 1944 befreit wurde, dem Geburtsdatum meines Großvaters. Mit den Jugendlichen waren wir diesen Sommer auch in der ewigen Stadt, in der 1957 die römischen Verträge unterzeichnet wurden, das Fundament für die heutige Europäische Union. Für meine Generation ist dieses freie Europa ein Glücksfall und ein Privileg zugleich. Aber auch wenn alle Wege nach Rom führen, brauchen wir gemeinsame Brücken, über die wir zusammen gehen können. Ganz im Sinne des Motto des Volksbundes: Together for Peace, Insieme per la Pace, gemeinsam für den Frieden.
Thank you. Signor Presidente federale.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sehr geehrter Herr Präsident des Volksbundes, meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Vorredner, wir befinden uns in diesem feierlichen Saal, um uns der Gefallenen zu erinnern, der Opfer von Krieg und Gewalt, derer, die in die Abgründe der Geschichte gefallen sind, in die Fallen, die ihnen von anderen Menschen gestellt wurden. Das Leben der Menschen, der Völker und der Nationen ist voller Stolperfallen und Tragödien, teils aufgrund individueller Entscheidungen, öfter aufgrund des vorsätzlichen Handelns anderer. Der Erste Weltkrieg hinterließ mindestens 16 Millionen Tote, die Hälfte davon Zivilisten, neben 20 Millionen Verletzter und Verstümmelter. Der Zweite Weltkrieg, der sich bis an die Front des Pazifiks ausdehnte, hat wohl, so rechnet man, 70 Millionen Tote gefordert. Die Anzahl der Opfer ist Land für Land beeindruckend. Und dabei handelt es sich nicht um Zahlen, sondern um Menschen. Wie konnte all dies geschehen? Und wie kann es sein, dass es immer wieder geschieht? Wie viele Tote braucht es noch, bevor man aufhört, den Krieg als Mittel zur Lösung von Konflikten zwischen den Staaten zu betrachten, ihn einzusetzen, aus der Willkür heraus andere Völker beherrschen zu wollen? Nie wieder. Mit diesem Ausdruck wird innerhalb der internationalen Gemeinschaft der Holocaust an den Juden verurteilt. Dem nie wieder steht dem das Wieder gegenüber. Und dies erleben wir gerade. Wieder Krieg, wieder Rassismus, wieder große Ungleichheit, wieder Gewalt, wieder Aggression. Für mich ist es heute eine große Ehre, hier zu sein und am Deutschen Volkstrauertag teilzunehmen, um gemeinsam der Opfer der Kriege zu gedenken, in dem Jahr, in dem wir uns der 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern. Die Toten, derer wir hier gedenken, die Toten weltweit aufgrund der Kriegsgewalt betreffen jede und jeden von uns, wenn wir uns als menschliche Wesen betrachten, wenn wir als menschliche Wesen betrachtet werden wollen. Heute richten wir unseren Blick und unsere Gedanken an die Opfer von Kriegen und von Gewalt, von den gefallenen Soldaten bis zu den gefallenen Zivilisten, den Opfern eines Zustandes, des Krieges, den das deutsche Grundgesetz und die italienische Verfassung verabscheuen, wobei sie sich die große Lehre zu eigen machen, die sich aus dem tragischen Zweiten Weltkrieg ergibt. Wir stehen zusammen an diesem Tag der Erinnerung und der Trauer, denn uns unserer gemeinsamen Geschichte zu erinnern, ist eine unabdingbare Übung in unserem unerschöpflichen Streben nach Frieden. Die Erinnerung an die Grausamkeiten des Menschen in der Vergangenheit und der tiefe Schmerz über die gegenwärtigen Grausamkeiten zwingen uns zu einer Anstrengung des Bewusstseins. Der Friede ist kein endgültiges Ziel, sondern das Ergebnis eines unablässigen Bemühens, das auf dem Erlangen gemeinsamer Werte und auf der Anerkennung der Unverletzlichkeit der menschlichen Würde eines jeden und einer jeden Einzelnen beruht, überall auf der Welt. Schon immer legt der Krieg es darauf an, seinen finsteren Schatten über die Menschheit zu werfen. Das 20. Jahrhundert hat mit der Industrialisierung des Todes die Tragödie der Soldaten in die Tragödie der Völker verwandelt. In den Dörfern Europas und in den von den Bombardierungen zerstörten Städten, in den verwüsteten Landstrichen wurden Millionen von Zivilisten zu Zielen. Deportationen und Völkermord haben den Zweiten Weltkrieg gekennzeichnet. Seitdem zeigt sich das Antlitz des Krieges nicht nur in dem des kämpfenden Soldaten, sondern wird zudem des schutzlosen Kindes, der Mutter, des alten Menschen. Das ist, was heute in Kiew geschieht und in Gaza. Der totale Krieg erfordert heute nicht die Niederlage und die Kapitulation des Feindes, sondern seine Vernichtung, eine Steigerung der Grausamkeit. Mit dem Atomzeitalter kann eine einzige Geste eine ganze Stadt auslöschen und damit die Unschuld der Welt. All dem setzte Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, seinen Mut zur Liebe entgegen und das Projekt zu einer lebendigen Demokratie, wobei er mahnte, es gibt keine Freiheit ohne Menschlichkeit und es gibt keinen Frieden ohne Erinnerung. Lebendige Demokratie, das ist der wesentliche Schlüssel im Verhältnis zwischen dem Grundsatz der Autorität und dem Grundsatz der Demokratie. In der Tat trägt die Demokratie die Autorität und legitimiert sie und überwindet dabei die Versuchungen der Totalitarismen, die für sich beanspruchen, die Gesamtheit zu sein und zu repräsentieren. Denn die Demokratie geht vom Grundsatz der Freiheit aus, der seinerseits auf der Universalität der Gleichheit zwischen den Menschen beruht. In der Nachkriegszeit ließen die Gründung der Vereinten Nationen und die Genfer Konventionen die Hoffnung auf einen Frieden aufkommen, der auf dem Recht beruht, und bekräftigen damit einen wesentlichen Grundsatz. Die Zivilbevölkerung ist unter allen Umständen zu schützen. Was dann folgte, von Biafra bis zum Balkan, von Ruanda bis nach Syrien, bis hin zur Ukraine und zum Gazastreifen und zum Sudan, zeigt uns, dass der Krieg vor allem diejenigen trifft, die selbst keine Kombattanten sind. Heutzutage sind laut Vereinten Nationen über 90% der Opfer in Kriegen Zivilisten. Dies kann man nicht einfach übersehen oder unbestraft lassen. Die Zahl der Menschen, die gezwungen sind, ihre Häuser und ihr Land zu verlassen, ist so hoch wie nie zuvor. Laut dem im April veröffentlichten Bericht des Hochkommissars für Flüchtlinge der Vereinten Nationen waren dies 122 Millionen, eine Zahl, die von Jahr zu Jahr steigt. Auch hier geht es nicht um Statistiken. Es geht um Gesichter, Menschen, die davonziehen, ausgelöschte Familien, Menschen, denen die Zukunft entzogen wird, zu der sie sich anschickten. Das humanitäre Völkerrecht als Bollwerk gegen die Unmenschlichkeit des Krieges wird durch die Tatsachen in Frage gestellt. Aber kein außergewöhnlicher Umstand kann rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Bombardements in bewohnten Gebieten, der zynische Einsatz von Hunger gegen die Bevölkerung, die sexuelle Gewalt. Die Abschaffung der Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten trifft den Grundsatz der Menschlichkeit ins Herz. Es ist die systematische Anwendung der niederträchtigen Praxis der Repressalie gegen Unschuldige. Sie trifft die internationale Ordnung, die auf der Achtung zwischen den Völkern und der Anerkennung des Grauens des Krieges beruht, das heute durch das ständige Aufkommen neuer Waffen noch verschärft wird. Meine Damen und Herren Abgeordneten, für dieses Schreckensszenario des Schmerzes gibt es allerdings Alternativen, Gegengifte. Friede ist nicht das Ergebnis der Resignation angesichts großer Tragödien, sondern mutiger Initiativen, mutiger Männer und Frauen. In diesen Jahrzehnten haben sich in der internationalen Gemeinschaft viele Akteure, darunter die Europäische Union, beharrlich und nicht ohne Mühe um den Frieden bemüht, der sich aus der Achtung der grundlegenden Menschenrechte nährt. Denn wenn du Frieden willst, musst du ihn aufbauen und auch bewahren. Die Zusammenarbeit zwischen Staaten, Institutionen und Völkern ist die einzige Maßnahme, die die menschliche Würde zu beschützen vermag. Es sind die multilateralen Institutionen wie die Vereinten Nationen, der Internationale Strafgerichtshof, die Friedensmissionen und die humanitären Agenturen, die die herausfordernde und faszinierende Mühe auf sich nehmen, ein globales Bewusstsein zu schaffen. Multilateralismus ist keine Bürokratie, wie selbstherrliche Herrscher behaupten. Er ist das Werkzeug, das Auseinandersetzungen abkühlt und friedliche Lösungen möglich macht. Er ist die Sprache der gemeinsamen Verantwortung. Er ist die Stimme, die auf den Wert des Lebens eines jeden einzelnen Menschen verweist, im Gegensatz zur Arroganz derer, die der Logik einer skrupellosen Staatsräson das Wort reden, uneingedenk des Umstands, dass die Souveränität den Bürgern gehört und nicht einem unpersönlichen Moloch, der sich in Anspruch nimmt, ihr Schicksal zu bestimmen. Er ist die Schutzwaffe, die die Bewohner des Planeten in der Logik der Überwältigung derer entgegensetzen können, die sich, weil sie zeitweilig im Vorteil sind, sich für berechtigt halten, andere auszuplündern. Ein neuer Dr. Seltsams taucht am Horizont auf und beanspruchen, dann müsse er die Bombe lieben. Das Abkommen zur Ächtung von Atomwaffenversuchen von 1997 hat noch keine Ratifizierung durch China erfahren, durch Indien, durch Pakistan, Nordkorea, Israel, den Iran, Ägypten, die USA, während Russland die eigene Ratifizierung 2023 zurückgezogen hat. Und die Achtung der darin enthaltenen Vorschriften schwächt die schwebende Bedrohung nicht ab. Es führt nur zu Leid und Spaltungen. Es kommt daher die Befürchtung auf, dass man hohe Risiken eingeht, dass man eine neue Vase der Pandora öffnet. Und dies alles wird erleichtert durch die Verbreitung auf internationaler Ebene einer knallharten Sprache, die Vorherrschaft beansprucht auf internationaler Ebene und die deshalb nur Leid bringt. Und es führt eben nur zu Leid und zu Spaltungen, Verträge aufzukündigen und Institutionen, die geschaffen wurden, um Schutz vor Gewalt zu bieten, die wir in unseren nationalen Gesellschaften als Straftaten betrachten und streng verurteilen, während manche sie als legitim betrachten. Es gilt, entschieden zu bekräftigen, die Souveränität eines Volkes bringt man nicht dadurch zum Ausdruck, dass man ein Nachbarvolk mit Krieg überzieht. Der Wille einer Nation zum Erfolg darf nicht darauf hinauslaufen, Ungerechtigkeit zu schaffen. Aggressionskrieg ist ein Verbrechen. Es ist ohne Abschwächungen die Lehre aus den Nürnberger Prozessen zu bekräftigen, wonach, wenn es uns gelingt, die Vorstellung durchzusetzen, dass ein Aggressionskrieg der direkteste Weg zu einer Gefängniszelle ist und nicht zum Ruhm, werden wir einen Schritt getan haben, um den Frieden sicherer zu machen. So sagte es Robert Jackson, der US-Chefankläger jenes Tribunals. Und das betrifft uns. Es betrifft auch uns. Es betrifft unsere Völker, die im Leid um die Verantwortlichkeit für den letzten Weltkrieg geeint sind und die heute fähig sind, im Blick auf eine bessere Zukunft geeint zu sein. Es betrifft die Bundesrepublik Deutschland, es betrifft die Italienische Republik, ebenso wie alle in der internationalen Gemeinschaft, die Stärke des Rechts dem beanspruchten Recht des Stärkeren entgegenzusetzen. Ich betrachte diesen Tag auch als eine Aufforderung, gemeinsam zu überlegen, welch außerordentlichen Weg unsere beiden Republiken zurückgelegt haben, Seite an Seite, um in beinahe 80 Jahren eine bessere Welt zu schaffen, ausgehend von Europa, um das Alter der Weisheit im internationalen Leben erreicht zu haben und das Alter des authentischen Muts, endlich groß geworden zu sein. Denn dies sind wir in diesen Jahrzehnten geworden, indem wir die Sache der europäischen Einigung zu unserer Sache gemacht haben. Wir haben es geschafft, eine Region des Friedens, der Freiheit, des Wohlstands, der Achtung der Menschenrechte zu schaffen, die ihresgleichen in der Geschichte sucht. Mit der Klarheit des Mutes derer, die verlangten, das Blatt zu wenden und bereit waren, dies zu tun. Die Europäische Union, die aus den Ruinen des Krieges entstanden ist, hat es vermocht, den Multilateralismus in den Dienst des Friedens zu stellen. Das ist eine Verantwortung, die sich heute verschärft in dieser besorgniserregenden internationalen Konjunktur. Es ist eine historische Rolle und Funktion. Die Vorläufer verfolgten die Einheit, als es sie nicht gab. Wieder jede vorherige Erfahrung. Die europäischen Länder haben gezeigt, dass sie Mut haben. Die europäischen Führungspersönlichkeiten haben gezeigt, dass sie Mut haben. Lassen wir es nicht zu, dass heute der europäische Traum, unsere Union, von Nachahmern dunkler Zeiten zerrissen wird. Von Zeiten, die Leid hinterlassen haben, Elend und Desolation. Diese Aufgabe steht uns zu. Jede Generation hat ihre Aufgabe. Das schulden wir den Gefallenen, an die wir uns heute erinnern. Wir schulden es den Namen, die auf den Stolpersteinen in unseren Städten eingraviert sind. Wir schulden es der wertvollen Arbeit des Erhalts, der Erinnerung und des Gedenkens durch den Volksbund. Und wir schulden es schließlich auch unseren jungen Leuten, die das Recht haben, in einer sicheren Welt zu leben, die besser ist als der Krieg und die Nachkriegszeit. Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, in diesem Geist fühle ich mich als vollwertiger Teilnehmer am Volkstrauertag. Die Verletzungen der Vergangenheit lassen sich nicht beseitigen, aber aus ihnen entsteht die gemeinsame Verpflichtung für die Zukunft, für ein Handeln, das zum Maßstab unserer Menschlichkeit nimmt. Insofern sei unser Auftrag nie wieder.
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene oder Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren, etwa wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität, oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen die Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten, Polizisten und anderen Einsatzkräfte, die im Einsatz für unser Land ihr Leben verloren. Und wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und unter den Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.